braucht eine Entscheidung. Mache ich jetzt weiter so oder ändere ich mich?
Ich glaube, mittlerweile ist meine Berufung einfach zu inspirieren.
Das finde ich, möchte ich echt unbedingt festhalten. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, so entsteht Berufung und so findest du auch einen Job.
Willkommen im Mann-Farid-Podcast, deiner Station für inneres Wachstum, Glück und Lebenserfolg, privat wie beruflich. Und hier ist dein Host, Mann-Farid Josef El-Nomani.
Ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe meines Mann-Farid-Podcasts. Heute mit jemandem, über den die FAZ am 28.02.2023 geschrieben hat. Als Jugendlicher hatte er komplizierte Zeiten erlebt. Der Vater geriet nach der Scheidung, getrennt von der Familie, etwas vom geraden Weg ab. Die alleinerziehende Mutter erkrankte an Krebs. Er sagt, für meine Brüder und mich war da irgendwie das Gefühl, dass wir im Leben wohl allein klarkommen müssen. Heute ist er ein sehr erfolgreicher Rapper und er sagt, das hat ihm die Persönlichkeit gegeben. Es war nicht nur ein Ventil, wie es oft gesagt wird, sagt er. Hip-Hop ist für mich Frieden, Liebe, Einheit und vor allem Respekt. Ich freue mich sehr, zu Gast bei mir Rico Montero.
Vielen, vielen Dank, lieber Farid, für die einleitenden Worte. Ich freue mich extrem, heute hier in deinem Podcast zu Gast zu sein. Dankeschön.
Ich finde das auch ziemlich cool, zumal wir zwei uns eigentlich nicht wirklich kennen, ne?
Ja.
Eine Instagram-Post auf mein Konto ging ein, wo sie sagte, Farid, den solltest du mal kennenlernen, schreib dir mal an, der ist toll, ihr passt total zusammen.
Genau.
Und dann habe ich dich angeschrieben und dann haben wir uns connected und einmal getroffen und jetzt bist du, wir sehen uns heute zum zweiten oder dritten Mal.
Das zweite Mal.
Cool.
Genau, liebe Grüße gehen nochmal raus an Martina, vielen Dank für die Vernetzung und das ist, glaube ich, die Kraft von Social Media, wie schnell sich Menschen miteinander verbinden können. Und oft findet man Menschen auf der Reise, mit denen man sich identifizieren kann. Und ich glaube, du gehörst einer zu den Leitbildern oder mit, ich muss einfach persönlich auch sagen, mit zu den erfolgreichsten Menschen in meinem Leben, die ich kenne. Und ich rede nicht von monetärer Ebene, sondern vor allem, was ich auch hier in dem Haus mit der Familie mitbekomme, absolute Vorbildfunktion.
Wobei, Asche habe ich auch, will ich mal kurz erwähnen. Ne?
Asche darf auch nicht fehlen, natürlich, das gehört dazu. Ja, aber viele, ich kenne ganz, ganz viele Millionäre in meinem Umfeld und Umkreis und ich kriege nicht von allen die Lebensfreude, die ich von dir bekomme. Und ich habe so 2 bis 3 Leute, wo ich sage, die sind meiner Meinung nach wirklich erfolgreich, weil sie es auch auf der anderen Lebensebene hinbekommen.
Ja, ja, darüber wird es ja auch heute gehen. Es geht ja um so viele Themen zu integrieren, beruflicher Erfolg und auch finanzielle Sicherheit. Wir beide kommen ja aus finanziellen Verhältnissen, wo wir mit Unsicherheit groß geworden sind.
Ja.
Und du bist da, glaube ich, sehr gut auf dem Weg. Ich bin aufgrund meines Alters, ich bin ja 15 Jahre den Weg schon länger gegangen. Ich bin ziemlich angekommen auf diesem Weg und habe ja für mich auch irgendwann entschieden, das, was ich habe, langt mir. Das Haus ist abbezahlt. Ich kaufe zwar lieber gebrauchte als neue Autos, aber es langt alles. Ich kann meiner Familie jetzt Auslandsaufenthalt bezahlen für meinen Sohn im Studium. Und da ist auch bei mir eine Genügsamkeit, weil ich glaube, es gibt jetzt andere Lebensteile zu entdecken.
Ja.
Und nicht mehr im Beruf zusätzlich mehr Gas zu geben, sondern mich mit spannenden Menschen zu verbinden. Und genau das Gefühl habe ich ja bei dir. Und der Podcast dient ja auch noch irgendwie unserem weiteren Kennenlernen. Bleiben wir ein bisschen bei dir.
Ja.
Die FAZ, und ich kann das verstehen als Zeitung, die prägt dir erstmal das Bild, boah, der Typ ist mit richtig viel Scheiße im Leben gestartet. Ist das so für dich? Entspricht das deinem Leben?
Ja, aus der heutigen Perspektive nicht mehr.
Mhm.
Früher war das so aus dem verletzten Kind heraus, mit einer gewissen Opferhaltung, warum immer ich bin anders, was habe ich, warum trifft es immer mich? So mit diesen Glaubenssätzen, die einen, glaube ich, selber auch geschadet haben.
Mhm.
Aus der heutigen Perspektive muss ich sagen, ich bin dankbar. Ich fand alles genauso gut, so wie es gelaufen ist. Ich muss auch direkt schon von Anfang an sagen, meiner Mutter geht's gut, meinem Vater geht es gut, weil wenn ich das vor Ort, also ich arbeite auch mit Kindern und Jugendlichen, da kommen wir vielleicht nochmal später drauf zu sprechen, das erzähle, das erdrückt oft die Atmosphäre so, weil es gibt vielleicht den einen oder anderen Hörer, die sich dann damit identifizieren können.
Absolut.
Und ich muss sagen, es hat mich eher geschliffen, das heißt also ich wurde auf jeden Fall stärker gewesen, also ich wurde stärker mit der Zeit und es ist jetzt nicht nur ein Artikel, was einen Menschen ausmacht, sondern es sind tausende von Facetten und da glaube ich, könnte man noch tiefer eintauchen.
Ja, was ich als die Martina uns da connected hat, was mir aufgefallen ist, dass unsere Lebensläufe eine gewisse Ähnlichkeit haben. Und den Teil kann ich übernehmen. Also bei mir ist es ja Scheidungskind. Ich habe einen dunkelhäutigen Vater aus Afrika, bei mir Ägypten. Obwohl ich hier groß geworden bin, gebürtiger Kölner, auf das ich ja auch sehr stolz bin, spüre ich diese Anteile. Ich fühle mich ein bisschen anders als der normale Germane.
Kannst du dir vorstellen.
Und das sind absolut, das hat ja alles lange gedauert, ne? Da knall ich jetzt mal 56 Jahre Lebenszeit drauf. Da gehörte ganz viele Integrations- und Annahmeteile mit mir. Also ich kenne meine Wut, ich kenne das Gefühl Ungerechtigkeit. Wir hatten echt wenig Asche. Ich war das Kind, das nicht mit zu Schulausflügen gegangen ist und so. Und heute denke ich mir, und ich glaube, da ist ein Anknüpfungspunkt zu dir, die ganze Kacke zum Start war auch ein Wahnsinnsmotor, wie Benzin, für mein später sehr erfolgreiches Leben. Weil ich habe daraus ganz viel Energie genommen. Ganz viel war natürlich weg von. Also ich will nicht dort bleiben, wo ich sozial gestartet bin. Ich möchte gerne eine soziale Sicherheit. Mir war vollkommen klar, wenn ich mal die Liebe meines Lebens finde, was ich mit meiner Frau Carina gefunden habe, will ich alles tun, dass wir als Paar zusammenbleiben. So. Das läuft hier nicht, das ist ja nicht wie in diesen scheiß Hollywood-Filmen, sagst du, triffst die Tante und dann ist alles gut, sondern das ist ja richtig viel Arbeit. Aber ich bin bereit, diese Arbeit zu tun, andere Männer vielleicht nicht, weil ich die Schmerzerfahrung habe, sage ich immer, ich habe die negative Referenzerfahrung, dass ich was tun musste, damit ich in eine glückliche Beziehung komme. Und das abschließend, und damit ich zu dem Mann werde, auf den ich stolz bin, habe ich angefangen mit innerer Arbeit und Persönlichkeitsentwicklung, weil ich wütend war, ich war frustriert, ich war enttäuscht. Also ich war immer zu viel und anstrengend. Das bin ich in Teilen heute noch, aber mehr im humorvollen Bereich und nicht mehr so eine Belastung. Auch für mich selber nicht. Wie war das denn bei dir, Rico?
Also es hört sich an, als ob du von mir redest. Nur ich bleibe anstrengend auch ab und zu heute noch. Ich glaube, das kriegt man mein Temperament.
Erzähl doch mal, wie dein Start war. Und das ist ja für die Zuhörerinnen und Zuhörer so wichtig. Wie ist denn, es geht ja um Wandlung, es geht ja um Transformation. Okay. Und es gibt ja auch Tausende wie dich und mich. Mhm. Nur, sage ich mal, 990 bleiben halt auf dem Weg. Ne? Ich habe einen Kumpel, der hat später mit Drogen Schwierigkeiten gehabt, ist in die kriminelle Szene abgerutscht. Ich war auch in der kriminellen Szene. Ich hatte meine erste Hausdurchsuchung mit 10, die zweite mit 14. Aber ich bin auch wieder rausgekommen.
Ja.
So, wie war das bei dir? Wie war dein Start? Und dann, wann gab es den Punkt, ich liebe das immer im NLP, wann kam der Punkt, wo es anders wurde, als es anders wurde? Also wie war es bei dir?
Puh. Das ist eine sehr gute Frage, wo ich gar nicht genau weiß, wo ich anfangen soll. Hm. Das muss ich auf jeden Fall schon mal sagen. Hast du da irgendwas, meine Reise?
Also die FAZ referiert, du hattest irgendwie eine schwierige Zeit. Wann ist dir bewusst geworden, vielleicht gibt es sogar so ein Alter, wo du merkst, nee, da will ich raus. Bei mir war es 14, ich hatte ein Erweckungserlebnis auf dem Angebot.
Okay, jetzt verstehe ich, in welche Richtung du gehen möchtest. Also von unserem sozialen Stand haben wir ja schon gesprochen, aus welchen familiären Verhältnissen wir kommen.
Du bist ja auch Mischblut, glaube ich, ne?
Genau, ja.
Braun wird man so schnell, glaube ich, von der Sonne nicht alleine.
Genau, meine Mama hat nigerianische und deutsche Wurzeln, mein Vater hat spanische Wurzeln, multikulturelles Haus. Nichtsdestotrotz haben sich auch die Wege ja getrennt, meine Eltern, alleinerziehende Mutter, drei wilde Buben mit meiner Natur auch noch zusätzlich. Und jetzt ging es erstmal darum, ja, vielleicht auch ist es zu früh angesetzt, erwachsen zu werden, aber vor allem selbstständig zu werden und zu wissen, stark genug zu sein.
Welches Kind bist du von den drei Kindern?
Ich bin der Mittlere.
Oh, das Mittlere. Mittelkind. Das ist ja immer eine besondere Rolle, das Mittelkind.
Ja.
Der Erste hat schon den Platz eingenommen in der Regel. Und der Dritte ist derjenige, der so ein bisschen Free-Flow ist.
Ja.
Und der Zweite muss sehr stark gucken, was wird aus ihm in diesem Leben.
Ja, ich glaube, das Muster zieht sich durch. Das bleibt bis heute aktuell. Ja. Aber ich bin auch bereit dafür, weil ich glaube nicht mehr an so alte Strukturen, an Sicherheiten, an Orte, an Konstrukte von lebenslanges Arbeiten in einem Unternehmen. Ich habe da komplett meine eigene Auffassung. Ich sehe mich auch, ich glaube, ich bin schon stark angehaucht wie Künstler von der Psyche her. Einfach um auf die ursprüngliche Frage wieder zurückzukommen. Es gab, glaube ich, mehrere Punkte der Entscheidung, wo ich mich geschieden habe von gewissen Aspekten. Vor allem, als ich sehr viel Erfahrung gesammelt habe, das ungeschriebene Gesetz, was du anderen Menschen tust oder was du allgemein tust in der Welt, dass alles zurückkommt, egal ob gut oder negativ. Das habe ich einfach am eigenen Leib sehr, sehr stark spüren dürfen. Mhm. Und ich frage mich, warum das nicht komplett festgeschrieben ist und jedes Kind und jeder Mensch das weiß, dass du alles, was du raussendest, wieder zurückkommst. Und ich habe das gelernt an meinem eigenen Leben, aber vor allem fand ich es viel, viel besser, wenn du lernen konntest, aus den Fehlern anderer Menschen und sie gar nicht erst machen musst. Und ich habe halt immer schon so psychologisch mir Lebensläufe angeguckt. Ich habe geguckt, welche Gewohnheiten hat diese Person, wohin hat das sie geführt. Und ganz schnell kann man da einige Sachen erkennen, wo du am Ende entweder als einsamer, trauriger Mensch sein wirst, kurzfristigen Höhepunkte hast, die langfristig aber keine Substanz haben, oder du halt einen Weg entscheidest, gerade zu gehen. Und im Endeffekt so meine Werte und mein Glaube hat mich immer dann dazu geführt, zu wissen, wo ich hingehöre.
Ja. Ich glaube, und das finde ich so ein super Punkt, ich versuche immer so rauszuarbeiten, was sind so Learnings für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und erstaunlicherweise haben wir relativ viele, auch viele junge Zuhörer.
Mhm.
Ich glaube, dass es an einem bestimmten Punkt, so war es bei mir, und ich höre das bei dir auch raus, mal gucken, ob du da dem widersprichst oder zustimmen kannst, es braucht eine Haltungsentscheidung. Es braucht eine Entscheidung, mache ich jetzt weiter so oder ändere ich mich? Und klar weiß man dann noch nicht, was man genau tun muss, aber es braucht eine grundsätzliche Entscheidung. Und für mich war die so prägnant, bei mir war das mit 14, ich will ein anderes Leben leben. Ich will ein glücklicher Mensch werden und ich bin bereit, hart zu arbeiten. Und das, wenn ich da heute drauf zurückgucke, das war so eine Kernentscheid, unterstützt durch andere. Auch das erlebe ich immer wieder. Ich hatte immer wieder Förderer in meinem Leben. Ich hatte wie Engel, könnte man in der spirituellen Szene sagen. Ich hatte vermenschlichte Engel, die an mich geglaubt haben. Ob das der Rolf Wein ist, der Vater meines damals besten Freundes aus der Jugend, der gesagt hat, Farid, wenn dein Vater nicht zahlt, zahle ich dir das Studium. Da dachte ich, wow, ich bin gerettet. Das waren Engel.
Ja.
Ne, meine Mutter hätte das Geld nicht gehabt.
Puh.
Und das war ich so, wow. Und diese Menschen gab es immer wieder. Und ich, was es vor diesen Engeln gab, meine Entscheidung. Das heißt, auch ich darf mir danken und auch stolz auf mich sein, das bin ich auch, dass ich es selbst hingekriegt habe. Hattest du so einen ähnlichen Moment und wenn ja, mit welchem Alter vielleicht?
Ich glaube, der Moment, der ist nicht so ein bewusster, so blitzartiger Moment, sondern ich glaube, ich habe einfach gesehen, so wie meine Mutter mehr als Überstunden getätigt hat, sonntags arbeiten gehen musste, trotzdem bei einer guten Unternehmen war, bei einer Fluggesellschaft, aber das Geld trotzdem nicht gereicht hat, um uns über die Runden zu bringen. Und sie hat halt immer so davon geredet, wie schlimm ihr Beruf ist, wie schlimm halt irgendwie immer das ganze Leben ist. Ist. Daher kam schon dieser Schmerz, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte nicht die gleiche Tätigkeit ausüben. Dann hatte ich aus dem Umfeld, aus anderen Kreisen, habe ich gesehen, wo auch vielleicht nicht der legalste Weg, wo der hinführt, auch nur mit Schmerz und Oberflächlichkeit und wahrer Substanz verbunden. Da wusste ich, okay, das ist auch nicht mein Weg. Und irgendwie wusste ich das schon immer als Kind, dass ich irgendwie eigentlich nicht normal bin. So. Also das wurde mir von außen gespiegelt. Und bis heute frage ich mich oft, warum gewisse Sachen in der Welt so sind, wie sie sind, die ich bis heute als Erwachsener nicht verstehen kann, wie die Menschen so miteinander umgehen können, auf politischer, auf Länderebene, auch, aber auch gleichzeitig im Kleinen sieht man, das ist für mich überhaupt nicht plausibel. Und dementsprechend, glaube ich, ist es ein wirklich großer Prozess, der einen geschliffen hat. Es ist kein bewusster, ich werde hundertprozentig diesen Weg gehen, diese Werte leben und dieses Ziel erreichen. Das ist eher von mir, ich würde das Wort Berufung, das würde ich eher benutzen.
Super. Ich glaube ja, damit versuche ich so meinen mittleren Sohn gerade zu trösten, der nicht richtig weiß, wo es für ihn beruflich hingeht. Ich liebe diesen Satz, ich glaube, der kommt aus dem Chinesischen, der Weg entsteht beim Gehen. Also, was du jetzt Berufung nennst, vielleicht hattest du die Berufung jetzt nicht sofort wie so ein Lichtsignal über deine Birne und ist, werde Rapper, Hörspiel, mache Musik, sondern Berufung von, es gibt eine Leidenschaft und ich folge dem erstmal und guck, was daraus entsteht. So glaube ich immer wieder, dass große Talente gefördert werden können. Einfach mal das tun, was ein Mensch mag. Gut wirst du automatisch, behaupte ich. Wenn du das tust, was du gerne tust, wirst du sowieso gut, weil es eine intrinsische Motivation gibt aus deinem Herzen raus, ich will das gut machen.
Ja.
Da muss man nicht Kurse machen, das kann man natürlich alles noch dazu tun, aber der eigene Antrieb ist ja, besser zu werden. Und bei dir führte der dann, also bei mir ging es ja in so eine berufliche Laufbahn, auch dann studieren, Asche machen, Investmentbanker, bum, bum, bum. So, und bei dir ging es ja in die Richtung Musik machen.
Mhm.
Nee, stimmt nicht, Scheiße. Okay, korrigier mich.
Beides. Es ging
wir
auch
sind ja noch in der Kennenlernphase, wir flirten
auch,
ja noch.
Ja. Es ging auch schon so in Richtung soziales Unternehmertum.
Ja.
Du musst dir halt so vorstellen, ich zweimal sitzen geblieben,
Welche Klassen?
In der schon leider schon in der zweiten Klasse. Ich kenne ganz wenig Leute, die schon in der Grundschule geschafft haben.
Ich kenn keinen in der zweiten Klasse.
Also das hat, wenn ich heute arbeite mit den Zweitklässlern und ich weiß genau, was zu Hause bei denen abgeht, wenn ihre Leistung oder ihr Verhalten nicht der Rolle entspricht.
Ja.
Also ich kenne auch niemanden, der das sonst geschafft hat. Und dann nochmal in der 11. Klasse, weil für meine Mutter war schon immer so der Bildungsweg sehr, sehr wichtig gewesen. Und ich habe dann mein Abitur absolviert unter sehr, sehr schweren Bedingungen. Meine mündliche Note hat mich rausgeholt und auch wenn ich immer 5 Punkte Abzug bekommen habe wegen Legasthenie und ein paar andere Sachen, aber das heißt, ich war sozusagen eh nie der Musterschüler gewesen und ich habe damals schon so viel Schmerz in mein Leben widerfahren und irgendwie die Leute wollten, ich musste schon als Kind zum Psychologe und die wollten mich, du musst dir so vorstellen, die wollten versuchen, irgendwie auch teilweise Zugang zu mir zu bekommen. Aber für mich war das damals so, diese Psychologen, sind selbst alle irgendwie krank. Denn die haben alle irgendwie Probleme, die wollen einem selber irgendwie helfen. So diese typische Abwehrhaltung gewesen. Ja. Aber ich wüsste, wenn jemand zu mir gekommen wäre, der zu mir gesagt hätte, ey, was ist deine Leidenschaft, was liebst du, was macht dich überhaupt glücklich? Ich mache Musik, hast du Bock mit mir Musik zu machen, dass ich auf jeden Fall Musik gemacht hätte, weil das cool war, es war ansprechend für mich gewesen und ich habe damals erkannt, dass Hip-Hop hat mich abgeholt, dieses Medium und ich wusste, in der Gesellschaft hat Hip-Hop aber ein schlechtes Bild, ach das sind doch hier die, da, allen drum und dran, was aus der Wirtschaft kommt, diese typischen Stereotype,
diese wo ich mir Tätowierten bis zum Hals.
Zum Beispiel, aber ich würde eher sagen, so die die Werte, die dort vermittelt, Frauen, Gewalt, Drogenkonsum, das ist das, was die Gesellschaft denkt über Rap oder über Hip-Hop, damals noch mehr. Mein Leben hat es gerettet, es hat mir Sprachgewandtheit gegeben, es hat mir gezeigt, wer bin ich, was mache ich, wohin will ich, es war meine Therapieform, durch Songwriting konnte ich meine Texte verarbeiten, ich habe eine Stimme bekommen und ich bin so tief gegangen, dass es mir einen Halt gegeben hat, durch die Musik auch in eine Welt zu gehen, die vielleicht ein bisschen heiler ist, als die Realität, in der ich mich befunden habe. Und es ist eines der größten Medien, um junge Menschen mit ihnen zu connecten, die man überhaupt nicht erreicht. Und dann wusste ich, dass es von Gott dass es eine Berufung ist, dass das, was mir die Musik gegeben hat, wieder zurückzugeben an alle Kinder und Jugendlichen, die nicht aufgefangen werden können vom System, weil es leider nicht unsere Sprache spricht. Und das ist dann, somit war praktisch klar gewesen, dass ich auf jeden Fall einen Zugang schaffen muss mit Musik zu Kindern und Jugendlichen, die es auch ein bisschen herausfordernder haben. Und somit wurde mir praktisch schon mein Lebensweg in die Wiege gelegt, was eigentlich später auf mich wartet.
Und wann hast du gemerkt, also wieder nochmal anknüpfen, du hast dann gemerkt, da ist eine Fähigkeit, da ist eine Leidenschaft, war für dich auch rettendes Ufer, um aus dem ganzen Scheiß rauszukommen?
Ja.
Und wann wusstest du, ich glaube, daraus mache ich einen Job? Wann kam das? Wie alt bist du jetzt, Rico?
33.
33. Was schätzt du, wann hat das angefangen?
Ich glaube, der Punkt, an dem kam, dass daraus ein Job wurde, war, nachdem ich, also ihr müsst euch vorstellen, mein jüngerer Bruder hat es damals auch familiär nicht so einfach mitgenommen, ist auf ein Internat gekommen für schwer erziehbare Kinder und hat dann so eine Betreuerin bekommen und als er wieder zurück zur Familie gekommen ist, die ihn so resozialisiert hatten, die Familie, um sie so wieder einzugliedern. Und ich hatte damals schon so diese Heartbeat-Konzepte, um Kindern und Jugendlichen eine Stimme zu geben, denen es einfach nicht so gut geht oder die Welt unfair finden. Und dann hat sie mir die Möglichkeit gegeben, ein Projekt zu pilotieren an der Grundschule. Und danach kamen die Eltern zu mir und haben gesagt, ich habe mein Kind noch nie mal so glücklich gesehen. Herr Montero, was haben Sie gemacht? Oder der Schulleiter wollte mich direkt einstellen und in der AG, ich konnte mich gar nicht verpflichten. Ich war damals noch in der Schule gewesen. Und dann kam die Mutter zu mir und hat gesagt, ja, mein Sohn wünscht sich zu Geburtstag ein Mikrofon. Kannst du ihm Nachhilfe geben, wie er mit dem Programm arbeiten kann? Und auf einmal habe ich gedacht, hey, das ist ja eine Möglichkeit, daraus wirklich eine Unternehmung zu machen und damit Geld zu verdienen, auch wenn die Leute noch nicht daran glauben. Damals habe ich sozusagen das erste Mal gemerkt, was für einen Effekt das auf Menschen hat.
Ja.
Und somit war das so, oh, ich muss das aufbauen. Das war wie so eine Offenbarung. Ja.
Das finde ich, möchte ich echt unbedingt festhalten, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, so entsteht Berufung und so findest du auch einen Job. Mach dich frei von diesen 1000 Entwicklungsprogrammen, was gut für dich ist. Scheiß drauf, wirklich. Mach Dinge, die du gerne tust. Und dann ist ein super Beispiel. Und ich, keine Ahnung, Folge 23, Tom Bartels, Grimme-Preisträger, Sportkommentator, WM-Kommentator. Genauso hat der es gemacht. Mhm. Tu, was du gerne tust. Und dann kommt schon, ne, wie bei dir, die Dame klingt jetzt wie der Engel, von dem ich vorhin bei mir gesprochen habe. Ne? Mhm. Engel in Menschenform, die dir dann sagt, willst du nicht ein Projekt draus machen, ein Pilotprojekt. Ja. Daraus entsteht dann die Mutter, die sagt, hast du nicht Lust, meinen Sohn zu unterrichten. Mhm. Daraus entsteht der Schulrektor, der sagt, hast du nicht Lust, bei mir was zu tun. Ja. Und da entsteht der Punkt, es gibt was ich so gut kann, dass andere mir dafür Geld geben würden. Es geht ja gar nicht ums Geld. Es geht ja darum, dass wir überleben. Also wir leben nun mal, das ist ja auch okay, so in einer Gesellschaft, wo wir, wenn wir im Brotladen gehen, irgendwie was hinlegen müssen, damit wir Brot bekommen. Also müssen wir alle irgendwie unsere Familien ernähren. Ja. Total cool. Und das wollte ich für die anderen nochmal festhalten. Und dann hast du für dich gemerkt, da geht was. Es gibt irgendwas, dass ich scheinbar so gut kann, dass die Gesellschaft mir eine Entlohnung anbietet dafür.
Richtig, ja. Ich hab's auch damals in der Kindheit haben die Menschen in meinem Umfeld haben mir immer auch gespiegelt, so dass ich so eine besondere Auswirkung habe auf Kinder, weil die mich auch immer so lange angeguckt haben und immer, wenn jemand einen Babysitter gebraucht hat, dann immer zu Rico, weil er hatte immer irgendwie, ich bin auch, glaube ich, selber immer noch dieses Kind, auch mittlerweile, wo ich heutzutage Vater bin, denken die Leute, wir sind 2-3-Jährige, die sich jetzt irgendwo Lego kaufen gehen, damit ich mit ihnen zusammen spielen kann, so nach dem Motto, also das ist immer noch da geblieben, aber vor allem, was du gesagt hast, ist es dieser Berufungsweg, oft versuchen die Leute das irgendwie sich so ein Warum, weil es so mit über Simon Sinek oder so ein Trend geworden ist, so irgendwo dann zu erforschen und irgendwie einen Grund zu suchen. Ich glaube daran, dass es oft in der Vergangenheit liegt da schon ein Lebensweg auf einen. Das heißt, irgendein Schmerzthema, was du in der Vergangenheit schon hattest, eventuell hast du es schon geschafft, da rauszukommen und jetzt hast du sozusagen eine Schablone, wie du anderen Menschen geben kannst, um auch dort rauszukommen. Und somit liegt dann da drinne in der Vergangenheit liegt dein Warum und nicht in der Zukunft. Und somit hast du schon einige Berufungen mitgenommen für dein Leben. Und ja.
Halte ich für genial. Meine Frau Carina sagt den Satz, und ich glaube, der kommt aber ursprünglich von jemand anders. Du kannst Menschen nur dorthin führen, wo du selber warst. Also wenn du mit diesen Kindern arbeitest, die gefangen sind in ihren Sozialstrukturen, in ihren Emotionen, bist du denen einfach ein paar Jahre voraus und kannst dadurch, kennst du ihren Weg und kannst sie aber ein Stück auch da rausführen, woanders hin, weil du da selber warst.
Richtig.
Und wenn man das jetzt, meine Frau hat ja dieses Buch geschrieben, der Heldenreise leben, das ist ja die Heldenreise. Du hast deine Heldenreise ein gutes Stück schon gemacht. Du hast natürlich noch ordentlich was vor dir, wie wir alle. Ja. Aber dorthin kannst du die anderen schon mal mitnehmen. Mhm. Und was du sagst, das will ich nur mal kurz hervorheben zum Kind, zum inneren Kind. Ich finde, das ist ein absolutes Qualitätszeichen, wenn man sich das innere Kind bewahrt hat. Ich glaube, von der Stefanie Stahl ist dieser Spiegel-Bestseller das innere Kind. Und dann habe ich den Rest vergessen, mit Spielen, Leben.
Heimat finden.
Will Heimat finden. Ja. Darum geht's, dass wir, wenn klar bist du heute erwachsen, ich bin auch erwachsen, aber wer mich beim Fußballspiel erlebt, ich bin im Stadion immer noch der letzte Assi. Oder wenn ich mit Leuten kicke, bin ich immer so an der Grenze des Legalen, weil ich immer noch gewinnen will. Egal, auch meine Technik ist leider nicht besser geworden. Grüße an Ralf Würges. Das ist immer noch ganz schlecht. Aber es ist der Einsatz dahinter und das innere Kind ist einfach da. Und ich bin richtig stolz darauf, dass ich das noch habe. Auch so kindische Momente. Und ich kann das jedem Mann, der jetzt zuhört, nur empfehlen. Und auch jeder Frau, erlaub dir das zuzulassen. Das ist Lebensfreude. Das ist super. Alt werden, verwittern, das tun wir von alleine. Aber das Junge in uns aktiv zu halten, das halte ich für total smart.
Manchmal frage ich mich, ob dieser Moment kommt, wo ich irgendwann jetzt doch ein bisschen seriöser, ein bisschen erwachsener werde in meinem Kopf für mich selber, weil ich das manchmal möchte, weil ich ja Vater geworden bin in einer Rolle und dann fange ich an zu spazieren und dann sehe ich irgendwie Don't get adult, it's a trap und sowas. Ja. Und dann weiß ich nicht ganz genau, ob ich dann doch lieber in meiner Jugendenergie bleibe.
Wir übersetzen das mal ganz kurz für die im Englischen nicht so perfekt sind. Also werd kein Erwachsener, es ist eine Falle. Das ist durchaus, glaube ich, in Teilen berechtigt. Und heute lebst du von der Musik, Rico?
Guck mal, ich bin eigentlich gar nicht nur so ein Rapper oder Musiker.
Okay.
Das kann man eigentlich gar nicht überhaupt so...
Dann erzähl mal, was hast du denn noch so gemacht? Also mit der Musik bist du gestartet und wo bist du denn jetzt angekommen?
Okay. Also ich bin mit der Musik habe ich gestartet. Das war mein Instrument, wo ich daran glaube, dass wenn du lernst mit Kreativität, diese Superpower, die in der Gesellschaft nicht richtig Beachtung findet, wenn du lernst Kreativität zu benutzen, um Herausforderungen im Leben zu meistern, hast du nachhaltig ein Werkzeug an der Hand, mit denen du es durch schwierigen Phasen schaffen kannst. Das heißt, wie ein Werkzeug der Resilienz, egal was kommt, es passiert etwas Komisches, was dir gerade nicht passt. Du hast ein Gefühl, dann fängst du an, daran darüber zu schreiben. Du kannst darüber dichten, du kannst auch malen. Genauso wie es Sport ist oder wie es auch eine Liebe sein kann oder ein Glaube, der ein Mensch rausholen kann aus der Situation, hat Hip-Hop, Kreativität, Songwriting, Dichten, Malen, hat genau diese Power, auch Menschen rauszuholen aus dieser Welt, die gerade nicht so ganz gut ist, um zu verstehen, was innerlich abgeht.
Geil, ja. Absolut.
Das ist erstmal der erste Punkt. Mhm. Und daraufhin ist praktisch so meine, ich habe mehrere Berufungen, glaube ich. Vor allem ist es die Schule zu modernisieren, dass sie individuell auf Kinder und Jugendliche eingeht. Ich habe eine Organisation gegründet namens Heartbeat Edutainment. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die die Bildung der Zukunft mit Kindern und Jugendlichen auf persönlicher Ebene rüberbringt, ihnen eine Stimme gibt, aber vor allem auch mit kreativen Tools arbeitet, interaktiven Tools. Der Schulraum wird einen Tag zur Party und man lernt währenddessen und es macht Spaß und darf es auch. Und dann dadurch, dass ich so oft gepitcht habe damals als einer der erfolgreichsten Sozialunternehmer, ist mir irgendwann langweilig geworden bei diesen Pitches. Ja, warum mache ich das? Wie mache ich das? Was mache ich? Und irgendwann habe ich dann angefangen einfach zu rappen. Also aus meinem eigenen Spaß heraus schon gesagt, komm, ich rappe jetzt einfach meine Lebensgeschichte und was wir machen. Und dann wollte das jemand buchen. Und dann habe ich gesagt, ja, das kann man nicht buchen. Also, ich habe gesagt, wo kann man das buchen? Ja, hier kann man das buchen und wollte genau wissen, für was er das genau braucht. Und dann hatte ich so ein Event in München, wo er mich auf eine Bühne geholt hat für so ein Stipendiatenprogramm. Und daraufhin hat mich die Industrie gesehen. Ich bin, glaube ich, so das Symbol für viele, für Innovation im Unternehmen. Wollen alle innovativ sein, was holen sie dann? Einen tätowierten, blond gefärbten Haaren-Rapper und der kommt dann auf die Bühne und zieht den Leuten den Stock oder die langweilige Veranstaltung, die komplett nur rational ist, sorge ich dafür, dass Lockerheit reinkommt, dass auch das Gelernte, was sie haben, Spaß macht, dass die Werte verankert werden. Bin ganz viel auf Kongressen, Events, Unternehmen. Mittlerweile habe ich ganz viele Auszeichnungen bekommen, Preisträger für Menschenrechte, Demokratie, Top 100 Trainer, Speaker auf extrem vielen Bühnen gewesen. Ich glaube, ich bin mit der größte Youth-Speaker oder vielleicht auch der Einzige, der in Schulen eingeladen wird, Kongresse hält mit Tausenden von SchülerInnen zum Thema Diskriminierung, Empowerment, Motivation, Einstellung, Resilienz. Ich glaube, mittlerweile ist meine Berufung einfach zu inspirieren. Das heißt, ich bin weder Rapper, geil, weder irgendwie Vater, weder irgendwie Unternehmer, weder irgendwie Speaker. Ich bin einfach ein Medium, was da ist, um zu inspirieren. Ich glaube, da drin steckt eine große Kraft. Und das, was mir so die Außenwelt widerspiegelt mit den Referenzen und Feedback, was ich bekomme, hat anscheinend eine große Wirkung. Und du sollst niemals vergessen, du weißt nie, wen du inspirieren kannst, egal was du tust.
Ich bin jetzt kurz vor heulen oder Schluss machen, weil das schon,
Abschluss.
Ich muss jetzt echt gucken, hier bei uns im Raum ist unser wunderbarer Techniker, der Linus, und ich denke mir, das wäre jetzt eigentlich ein wunderbarer Moment zu schließen, aber das tun wir nicht, will aber festhalten, meine Berufung ist zu inspirieren, das könnte der Titel von diesem Podcast sein, ich lege die Titel hier immer erst im Nachhinein fest, weil ich gucke, wie das Gespräch, was für ein geiler Titel, ja. Und woran ich gerade dachte, wir verbringen ja jetzt 2 Tage zusammen, aber auch überlegen, was wir zusammen machen können beruflich. Wenn jetzt der damalige Rico im Raum wäre, keine Ahnung, 18, 12, der praktisch noch in der Scheiße badet, wo die Welt noch schwierig ist, und der würde heute diesen Zukunfts-Rico mit 33 treffen, was für eine Begegnung das wäre. Ich habe das mal gemacht, ich habe ein Seminar gemacht, wo ich über eine Visualisierung, Traumreise, Hypnose zu meinem 8-jährigen Farid gereist bin. Ich hatte damals einen Niki an, mit so eine, und zwar
nein,
Totlachen. Der Niki hatte keinen echten Kragen, sondern das war diese Kragen, die es nur so gab. Darüber gab es den Pulli. Ich saß da und war im Rahmen meiner Familie unglaublich einsam und habe diese Einsamkeit gespürt, habe aber gelacht, weil ich irgendwie Entertainer war für die Gruppe. Und bin dann, das war vor 4, 5 Jahren, also war ich so Anfang 50, das 51-jährige Zukunftsfarid ist zu diesem 8-jährigen gereist, könnte ich heute noch, und habe ihm erzählt, wie unser Leben wird. Und ich habe gesagt, du kannst total glücklich sein. Wir haben ein Hammerleben später. Wir finden die Liebe unseres Lebens. Wir sind richtig glücklich verheiratet. Wir haben 3 Söhne, die alle bei dir groß werden. Und wir haben keine finanziellen Sorgen mehr. Wir können uns keine Yacht leisten und so. Brauchst du aber nicht. Aber ey, es gibt keine finanzielle Knappheit. Wenn wir in den Urlaub fahren wollen, machen wir das. Und das war so eine spannende Begegnung dieser Hypnose, als über 50-Jähriger in die Vergangenheitsreise zu reisen und meinem jungen Farid zu sagen, es wird alles gut. Und was verrückt war, ich habe dann als 8-Jähriger angefangen zu flennen in diesem Seminar. Und die Seminarleitung hat das total falsch gedeutet, als ob da irgendein Drama ablaufen würde. Es waren aber Glückstränen. Weil ich als 8-Jähriger nicht gedacht hätte, dass mein Leben mal so schön verlaufen könnte wie jetzt, dass ich mich mit Menschen wie dir unterhalten darf, mit Persönlichkeiten, Leuten, die richtig was auf die Reihe gekriegt haben, dass ich Zugang zu Prominenz habe, weil ich selber was zu sagen habe. Und das finde ich, ist das nicht ein Wahnsinn? Und warum ich das erwähne, ist, weil du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, ja auch noch deinen Zukunftsmenschen vor dir stehen hast, der dir das in 10, 20 Jahren sagt. Was es braucht, ist eine Entscheidung, ist eine Haltung, dass du dein Leben verändern willst. Wenn du unglücklich bist in deinem Beruf, in deiner Beziehung, was auch immer, mit dir selbst, nicht sofort alles abbrechen. Der Veränderungsweg dauert ein paar Jahre, aber start ihn einfach. Guck, was macht dir Leidenschaft. Guck, welcher Job würde dir mehr anfangen. Vielleicht fängst du nebenberuflich schon mal an mit irgendwas. Also das ist ein langer Weg, nur geh ihn und ertrage nicht die Unzufriedenheit. Ich bin großer Anhänger, bleib auch in unglücklichen Beziehungen erstmal. Nicht sofort abhauen. Ich bin 20 Jahre verheiratet, ich frage ja dann regelmäßig meine Frau, weil ich das eine super Frage finde, wie viele Jahre sind wir glücklich miteinander? Und meine Frau sagt 15. 5 Jahre waren nur durchhalten. Aber ich bin froh, dass wir durchgehalten haben. Jetzt haben wir zum Beispiel seit einem halben Jahr ist wieder bei uns Himmel auf Erden. Ist ganz schön, ganz innig. Die hätten wir nicht, wenn wir zwischendurch aufgegeben hätten. Es gibt Gründe aufzugeben. Wenn die Liebe rum ist, ist sie rum. Meine Empfehlung ist, überprüfe dich 1, 2, 3 Mal, bevor du große Dinge aufgibst. Aber wenn es soweit ist, hab auch den Arsch in der Hose, das zu tun. Und suche immer wieder deine Leidenschaft im Leben. Suche da, wo du glücklich bist. Und es kann sein, dass das nur für 5 Jahre ist. Ich glaube ich sage auch immer, ich mache jetzt Podcast, das finde ich cool. Ja. Ich habe doch keine Ahnung, was ich in 5 Jahren mache. Wenn mich irgendwas anderes reitet, scheiß drauf, ich bin doch niemandem verpflichtet außer mir. Ja. Und dann mache ich das andere. Und das finde ich so, das höre ich so, es motiviert mich so zu diesen Worten, die ich jetzt wähle, durch deinen Lebensweg, Rico, weil ich echt glaube, folge deiner Leidenschaft und dann kämpfst du dich raus aus dem Tumult. Und das ist ja kein Dauerzustand, ne? Du bist ja auch gerade wieder neuen Überlegungen, wo geht's mit dir hin? Du bist manchmal für dich selbst anstrengend. Das ist nun mal so.
This is how it is.
Ja. Kommt jetzt der Reptile.
Das kommt kein Reptile. Das ist einfach nur interessant zu sehen, weil mit dir, immer wenn ich mit dir rede, ist es schon teilweise wie mit so einer, als ob man so mit seinem zukünftigen Ich, seinem weiseren Ich, sein geerdeteren Ich schon spricht. Das ist schon ziemlich.
Ich bin auch 23 Jahre älter, Alter.
Wenn du wüsstest, wie krass das ist, ich hoffe nur, der Kontostand ist dann auch in deinem Alter so bei mir. Aber nein. Was ich sage, habe ich, glaube ich, einen Song geschrieben, da sage ich, das ist Leidenschaft, das Elixier, mit dem man ist aus jeder Leidenschaft. Das heißt, wenn du erstmal diesen Punkt hast, dass du eine Leidenschaft gefunden hast, dann kannst du es mit dieser Leidenschaft aus deinen Leiden rausschaffen.
Ja,
ich bin ja eh so, ich bin der Wortakrobat, Rapper, ich nehme ja jedes Wort auseinander. Das kennt man eigentlich auch schon, aber du hast ja auch gesagt, diese Entscheidung, ich scheide mich von so vielen Sachen, sage ich nein, 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 nein und ich committe mich jetzt in eine Richtung und daran halte ich fest, egal was kommt, weil ich selber mit mir einen Vertrag innerlich abschließe oder äußerlich, hilft auch, das auf dem Papier zu dokumentieren und mit sich selber einen Vertrag abzuschließen, mit eines meiner größten Tools, um mich gewissen Zielen zu committen, dass man dann sozusagen irgendwie sich immer noch in so einem Prozess von Unsicherheit befindet, dann kommt man an so eine Grenze, wo man außerhalb der Komfortzone in so einer Form von Glauben, Vertrauen und ach was, ich habe sowieso nichts zu verlieren, sich befindet. Und dann, glaube ich, ebnet sich der Weg und man sieht und man erfährt und man lernt und man versteht. Jetzt verstehe ich eigentlich so, dass ich weiß auf jeden Fall, warum ich lebe. Und das habe ich früher nicht getan. Deswegen hatte ich auch keinen Bock, lange Zeit lang zu leben. Aber jetzt weiß ich, ich kenne meine Berufung. Also sehr, sehr interessant. Ich finde auch richtig krass, was du gesagt hast mit der Beziehung. Wie war dieser Wendemoment, wieder so einen zweiten Frühling zu erfahren in einer Beziehung? Ist es wirklich eine Ehe? Ist es Arbeit? Und gleichzeitig, wenn ich versuche zu verstehen, wer hört eigentlich diesen Podcast? Und wenn ich so in meine Jugend reingehe und ich kriege mit heutzutage bei den Jugendlichen erwachsen werden, wer wird meine Lebenspartnerin werden? Was soll ich überhaupt arbeiten? Ich habe gar keine Ahnung, was ich arbeiten soll. Welche Möglichkeiten habe ich überhaupt? Vielleicht kenne ich alle Möglichkeiten gar nicht. Vielleicht habe ich niemanden, der mich an die Hand nimmt. Habe ein Umfeld von Leuten, wo niemand etwas geschafft hat. Und dann gleichzeitig zu wissen, oh, ich habe aber schon einen Handyvertrag, ich habe Schulden, ich muss raus aus dieser Misere, wo mein Leben hingeht, weil es mir an Strukturen, an Substanz gefehlt hat. Wohin soll ich gehen? Ich sag dir ganz ehrlich, die Jugendlichen sind in einem Delirium teilweise, wo sie sich ablenken über soziale Medien, Vorbilder nacheifern, die sie wahrscheinlich gar nicht mit der Realität zu verstehen sind. Und das Eigentliche, was ich nochmal sagen wollte, ist, egal wie erfolgreich wir teilweise auch erscheinen, jeder hat so seine Herausforderungen, jeder hat seine Schmerzthemen, die werden auch nie fertig, die werden auch nie aufhören. Aber sie einfach zu akzeptieren und anzunehmen und zu verstehen, dass Schmerz Wachstum ist und es ist zum Prozess dazugehört, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Schmerz ist nichts Negatives, ist auch nichts Schlimmes. Schmerz bedeutet einfach Wachstum. Du musst nur die richtige Perspektive dazu finden.
Ja. Wir werden ja dieses Jahr zusammen ein Camp anbieten für junge Männer, wo wir versuchen, mit sehr kleinem Geld, damit viele Menschen kommen können, sich genau mit diesem Thema zu beschäftigen und mal diesen Spirit rüberzubringen. Halte durch, es lohnt sich. Und dein Schmerz ist verbunden mit dem Thema Wachstum. Und selbst wenn du suizidäre Gedanken hast, ich denke mal, welcher Jugendliche hat die nicht? Ich würde sogar sagen, das ist vielleicht Teil der Lebenssinuskurve. Und auch gleichzeitig ist es nur eine Phase.
Ja.
Ja? Hatte ich ja auch. Und wie schade wäre es gewesen, wenn ich den nachgegeben hätte, also in den Suizid gegangen wäre. Haben ein, zwei aus meinem Umfeld, muss ich auch sagen. Und dann hätte ich nie diesen ganzen wunderbaren Teil des Kuchens genießen dürfen, den das Leben für mich hatte. Und was ich nur kurz korrigieren möchte, ist die Anzahl der Frühlinge, auch jetzt in meiner Beziehung. Für mich ist das bestimmt der 10. oder 15. Frühling mit meiner Frau. Also das ist toll.
Jawohl.
Und gleichzeitig ist es genau wie die Jahreslandschaften. Dann gibt's halt die Winterzeiten, dann gibt's die Distanz. Ich komme ja manchmal mit mir selber nicht klar. Wie soll ich denn dann mit meiner Partnerin klarkommen? Nur nicht daraus, und das empfehle ich immer, nicht gleich in die Handlung zu kommen, in dieses Verrückte, ich muss sofort was tun, den Moment einfach mal auszuhalten.
Ja, richtig.
Und da finde ich, bei mir ist das Meditation, bei mir ist das Yoga. Was ist es bei dir? Also wie gibt es Instrumente, wo man hören kann, ey, guck mal, selbst der Rapper macht das. Ja. Wo versuchst du, deine innere Mitte zu halten?
Okay, das mache ich ja komplett. Also ich bin ja so Persönlichkeitsbildungsfanatik, weil ich ja damit groß geworden bin, dass ich mich selber versucht habe zu verstehen. Und automatisch kommst du dann in die Psychologie und lernst aus den Mentoren aus Amerika. Damals in meiner Jugend gab es noch niemanden im deutschen Bereich, der mir da viel weiterhelfen konnte. Also es gibt so zwei Punkte. Mit den einen will ich nochmal ganz kurz mit dir darüber reden, weil ich das oft mitbekomme, wenn du dich mit Persönlichkeitsbildung beschäftigst und dann mit anderen Leuten arbeitest und sie coacht, dass du dich immer noch selbst therapierst und noch nicht verheilt bist und immer aus dem Schmerz heraus redest und nicht mehr aus der verheilten Wunde sozusagen. Und ich erlebe das halt oft, dass man an einen gewissen Punkt kommen muss, wo man vielleicht auch sich nicht immer wieder damit beschäftigt, weil die Leute wollen immer wieder in der Persönlichkeitsbildung, immer wieder in den Schmerz, immer wieder verarbeiten. Warum war das so? Und dadurch ist man immer wieder in dieser Schmerzenergie und immer wieder drinne.
Eine Retraumatisierung.
Ja.
Eine absolute Retraumatisierung.
Das passiert aber die ganze Zeit dann.
Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu früh unterbreche, aber korrigiere mich da gerne. Ich bin ja auf vielen Seminaren unterwegs und ich habe den Eindruck, so zwei Drittel sind richtige Seminarhopper. Die hoppen von Schmerzwochenende zu Schmerzwochenende. In meinem Urteil funktioniert das Leben so nicht, wenn du in die Heilung gehst, sondern Heilung braucht auch Zeit und Nachhaltigkeit. Also mal ein klassisches Beispiel. Menschen fühlen sich unverbunden. Sie haben dieses super Gefühl, wenn ich heute ein Männerseminar mache bei MKP von den 40 Männern, ich frage, wie viele fühlen sich unverbunden, hast du mindestens so ein Viertel fühlen sich unverbunden. Ich bin alleine, keiner sieht mich, keiner mag mich. Ja. Das sind aber die gleichen, 40 sind 10 Leute, 10 Leute, die in den Pausen irgendwo rumstehen und mit niemandem in Verbindung gehen. Und es ist ein super einfacher Satz, Verbindung entsteht durch Verbindung. Dadurch, dass ich mit dem Rico in Verbindung gehe, entsteht die Nähe und Wärme. Wenn ich aber in der Ecke sitze die ganze Zeit, fange ich natürlich an, den Rico abzuwerten, ich finde den doof, ich muss hier irgendwas schaffen, um diese Distanz aufrechtzuerhalten. Ja. Alle anderen sind doof. Es ist so, es braucht auch da wieder eine Haltung, eine Entscheidung und dann kann ich beginnen, in das Heilen zu gehen. Also wenn ich mich unverbunden fühle, dann geh verdammt nochmal in Beziehung mit anderen. Klassiker ist, ich warte, bis die anderen kommen. Ich warte. So läuft das Leben nicht. Das Leben ist Aktivität. Und ich glaube, dass es einen nachhaltigen Teil braucht bei der Heilung. Ich habe immer noch meine Vaterwunde. Ja. Mit der werde ich auch sterben. Aber die ist halt nicht mehr so ein Graben. Ja. Ne, so wie unterirdische Seegräben sind oder so. Sondern das ist jetzt dann vielleicht nur noch so ein kleiner Teil und nur noch ein von 10 Mal erlaube ich, dass irgendjemanden die anschrappt. Ja, ja. Bei 9 von 10 Mal denke ich, ach, weißt du was, mach's dir selbst. Ja, kann mich nicht mehr beruhigen.
Das ist interessant. Ja, ach, cool. Es sind viele Sachen, die ich ausprobiere, um in meiner Kraft zu bleiben und zu kommen, aber nochmal also zurückzukommen.
Du machst Meditation, das finde ich ganz wichtig, um rauszuholen. Ja? Wie häufig meditierst du?
Immer in der Sauna. Nein, wie häufig meditiere ich? Sagen wir mal so 2 bis 3 Mal am Tag. Wenn es um Beten geht, würde ich sogar sagen, noch mehr, weil ich das fast in jeder Entscheidung nehme ich meinen Mentor mit rein. Und mein Mentor ist halt, sind oft Menschen aus der spirituellen Welt.
Wollen wir den mal grüßen, deinen Mentor? Wollen wir den erwähnen? Oder
du kannst ihn auch erwähnen. Jesus ist mein Mentor.
Schön, ja.
Ich rede mit denen und ich frage den und der coacht mich und oft nehme ich ihn auch mit in andere Gegebenheiten und Situationen. Ja.
Ich glaube, jeder, also ich habe eher irdische Mentoren, das ist aber, ich finde, das ist ziemlich wurscht. Wichtig ist, dass es jemanden gibt, an dem du dich ausrichten kannst und zu dem du Zugang hast. Ja. Und wenn das in deinem Fall Jesus ist, ich finde das schön, ich finde auch schön, dass du dich damit zeigst.
Natürlich.
Kenn den, der war lange Jahre auch meiner, dann haben wir ein bisschen Clinch gehabt aufgrund der Kirche, die er hier hinterlassen hat. Mit denen reibe ich mich ein bisschen. Aber ich finde, das will er jetzt gar nicht auf diesen Kirchendisput eingehen, sondern jemanden zu haben, an dem ich mich orientiere oder an dem Über-Ich, finde ich total wichtig. Aber du, also Wahnsinn, wie häufig du meditierst. Das tust du regelmäßig. Gibt es noch irgendwas, was du machst? Du machst Workout, also richtig Sport?
Also Workout ist mein A und O im Leben. Wirklich. Das ist sehr gut. Das hilft mir. Wenn ich keinen Sport mache, werde ich unerträglich für die Umwelt.
Ja, ist gut. Und zwar nicht nur unerträglich für die Umwelt, das kann ja eine sein. Ich nehme an, für dich selber auch.
Ja, natürlich.
So, ja, und das finde ich das Entscheidende. Es geht, finde ich, in der ersten Phase des Lebens ganz viel um Selbstfürsorge. Dass man kapiert, was muss ich denn für mich tun, damit ich für mich in der Mitte bin. Und aus der Mitte entspringt ein Fluss, das ist schon dieser berühmte Film mit Robert Redford. Und da war er ja auch Regisseur. Daraus kommst du dann in eine ganz andere Kraft. Aus der Mitte entspringt der Fluss. Ja. Und das finde ich auch. Und was ich noch sagen wollte, ich finde diesen Satz.
Kann ich dich dazu mal was fragen?
Mach mal.
Weil für mich ist das ein Thema, was aufgekommen ist, als ich Vipassana gemacht habe.
Ja.
Das heißt, ich bin so ein Schweigekloster, habe 10 Stunden am Tag meditiert, ohne mit jemandem zu sprechen.
Über wie viele Tage?
Ich habe es über 5 Tage gemacht.
Der Vipassana ist nämlich immer am Stück ein Schritt.
Es geht auch länger. Ja. Ich habe es 5 Tage lang gemacht. Dann habe ich auch verstanden, dass vieles in uns drin ist und gar nicht im Außen. Die Erkenntnis, wo du deine Heimat suchst, ist hier drinnen und nicht draußen. Auch wenn ich immer noch meine Heimat suche in der Welt. Aber das ist, und zwar ist es dieser Akt, den ich dich fragen wollte, zwischen Balance halten. Mir ist aufgefallen, dass ich in meinem Leben, bin ich so, ich kipp mal nach links, dann kipp ich mal nach rechts, dann versuche ich wieder, mich wieder einzujustieren, indem ich wieder dann viel zu viel gearbeitet habe, viel zu viel Sport gemacht habe und lebe immer in so extrem und dann entscheide ich mich zu versuchen, immer in der Mitte zu sein und zu bleiben. Und meine Frage ist, schaffst du das immer in der Mitte zu sein, in deiner Energie und in deiner Kraft, um auch sozusagen dein Umfeld für dich selber und für dein Umfeld da zu sein? Oder passiert es auch? Oder wie kriegt man es hin, in der Mitte zu bleiben, ohne die ganze Zeit immer wieder versuchen, in Work-Life-Balance oder in Balance zu kommen zu müssen?
Das ist eine geniale Frage. Und kann dann nur herrlich für Enttäuschung sorgen. Im Leben nicht schaffe ich es, in der Mitte zu bleiben. Im Leben nicht. Also das Leben haut mir manchmal so auf die Klötze oder ich lasse das Leben auf die Klötze hauen. Ich würde das fast so ein bisschen sagen, wie wenn du an der Küste stehst und versuchst, gegen den Wind und die Wellen durchzuhalten. Irgendwann kommen die Wellen und schmeißen dich um, wenn du mal so richtig im Wasser bist. Ich liebe ja so Kraftmomente, ne? Deswegen mache ich das manchmal. Und guck, wie lange hält es mich weg. Und irgendwann haut es mich weg. Und dann brauche ich 10 Meter wieder, um zu dem Platz zurückzukehren. Was will ich damit sagen? Ich glaube und bin davon sehr fest überzeugt, es geht im Leben nicht darum, in der Mitte zu bleiben. Überhaupt nicht. Es geht im Leben darum, immer wieder in die Mitte zurückzukehren und zu verstehen, was brauche ich denn, um in die Mitte zurückzukehren. Aber wenn bei uns, wenn meine Frau und ich eine schwierige Ehephase haben, wenn ich beruflich Momente erlebe, mit denen ich nicht umgehen kann, da fühle ich mich auch manchmal wieder klein und denke, ach, ich kann nichts oder ich bin nichts wert. Die haben wir, glaube ich, alle die Momente, aber ich weiß, und bei mir ist es ganz viel Meditation, komm in die Ruhe zurück. Und dann, ich atme zwischendurch immer wieder sehr bewusst. Tiefe Momente, mach selber holotrophes Atmen. Das bringt mich zurück. Und der einfachste Weg in meinem Leben ist ein Spaziergang. Wenn ich richtig duselig bin, wir beide haben ja ziemlich viel Affen im Kopf. Wenn meine Affen mehr werden, als ich sie halten kann, Natur, 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 idealerweise mich ans Wasser hocken. Und wir reden da nicht von nach Mallorca fliegen, ich lebe hier im Taunus, ich gehe an den See spazieren, das dauert eine halbe Stunde. Und schon kriegen die Affen so eine Sitzgelegenheit, verteilen sich und lassen mich wieder normal denken. Und darum geht es im Leben. Und manchmal bin ich auch 3 Tage aus der Mitte raus, aber ich bin heute nicht mehr eine Woche aus der Mitte. Ich komme relativ schnell wieder zurück. Aber ich weiß es nicht, ob es Mahatma Gandhi ist, Martin Luther King oder Osho. Ich nehme mal an, wenn wir ihnen die Frage gestellt hätten, ich glaube, dass sie die gleiche Antwort sagen würden.
Hoffentlich.
Ich glaube, die würden sagen, oh Farid, du bist so enttäuscht von mir, von Martin Luther King, von Mahatma Gandhi, von Osho. Nein, natürlich sind wir nicht in meiner Mitte. Das Leben findet ja statt. Aber was wir schaffen, ist, wir kommen immer wieder zurück. Und das ist, glaube ich, ein guter Moment. Mein Lieber, wir kommen zum Ende.
Schade.
Und mir ist gerade eingefallen, der bisher erfolgreichste Podcast war der, wo Thomas Filler im Café Full Leader in Deutschland Gitarre gespielt hat und ein Lied gespielt hat. Und wir hatten ja im Vorgespräch überlegt, kannst du irgendwas rappen? Fühlst du dich dazu bereit?
Ich bin immer bereit, weil es ja wie Reden ist.
Cool.
Wenn du mich fragst, ob ich bereit bin, irgendwas.
Der liebe Linus hat sich vorbereitet und ich glaube, er will einen Rap einspielen.
Also sagen wir mal, du müsstest den Podcast in 3 Worte zusammenfassen.
Ja.
3 Hashtags.
Okay.
Welche 3 Hashtags würdest du mir geben? Und dann würde ich für dich rappen.
Kindheitsscheiße, Liebesleben, innere Mitte. Ist das okay oder habe ich jetzt die doofsten 3 Begriffe gewählt?
Nee, das ist gut.
Gut, ja. Okay. Jetzt warten wir auf Linus, der spielt jetzt irgendwie ein bisschen Mucke ein.
Ja. Also du musst dir halt Folgendes vorstellen, ich werde oft auch von Unternehmen engagiert, um Konferenzen lyrisch zusammenzufassen, Keynotes, Panels, Diskussionen zusammenzufassen, und dann bringe ich dir auf die Bühne, um dir nochmal so emotional reinzubringen. Und es war einmal Liebesleben, Kindheitsscheiße und innere Mitte. Okay. Ja. Lass mal laufen. Ich hoffe, die Tonqualität kommt rüber.
Ich wollte also, eigentlich dusch, dusch, dusch machen, aber...
Kannst du machen. Also, wir können auch gerne Farid zur Beatbox einladen. Ladies and Gentlemen, das hier war der Podcast mit Rico Montero und Farid gemeinsam. Vergesst natürlich nicht, Liebe dazulassen. Yeah. Komm mit mir mit auf eine Reise. Damals in der Kindheit war so viel Scheiße, die ich damals sah, frag mich, ob ich es erreiche. Hochkomm, und nicht wie eine Leiche, sondern mehr mit Leben aus dem Wasserschein hervor. So viele Gegenteile in mein Leben nicht d'accord. Versuch die innere Mitte zu finden, meditier. Und frage mich, Mann, ob ich mich dabei gerade selbst verliere. Ich reise durch die Sphäre, komme in andere Dimensionen. Danach, Mann, spreche ich das Wort zurück ans Mikrofon. Und lande bei mir selber innen drin, bekomm Vision. Und denke mir, ja, ja, es wird sich lohnen. Du darfst nicht aufgeben, ja, Mann, ja, du kannst es schaffen. Du darfst nicht loslassen. Eines Tages wirst du's raffen, was in der Vergangenheit eines Tages geschah. und vergiss niemals, ja du selber, du bist immer da. Deswegen sei die wichtigste Person in deinem Leben. Es geht nicht nur ums Nehmen, versuch immer zu geben und nach dem Besten zu streben. Manchmal geht es auf Umwegen, doch lass uns kommunizieren, gern bei dem Podcast reden. Die innere Mitte zu finden oder zum Balance, ich weiß es nicht, denn manchmal ist mein Kopf so wie auf Trance. Bin mir nicht sicher, bin ich gerade da in einer anderen Welt. Kreativität, die sich den Künstler gerade im Weg gerade stellt. Das letzte Wort, man fällt mir gerade nicht ein. Von mir aus, lieber Farid, werf es doch mal gern nochmal jetzt gerade rein. Ich hatte mindere Mitte und Kindheit scheiße schon. Was war das dritte Wort? Sag es nochmal.
Liebesleben.
Das Liebesleben, geht es um Liebe geben oder das Liebesleben oder die Liebe zu nehmen, sich durch Liebe erheben, durch Liebe durchregend, in der Liebe zu stehen, gemeinsam leiten wir Wege und auch in Liebe die Tränen zu nehmen und segnen. Was bedeutet es gerade im Regen zu sein? Du bist nicht allein, lass uns gemeinsam auch im Regen scheinen. Denn nach der Nacht kommt wieder dieser Tag. Das war der Podcast, Rico Montero war heute am Start.
Uah. Hammergeil, Alter. Hammergeil. Ich glaube, ich habe sowas noch nie live erlebt.
Vielen lieben Dank.
Wow, wie cool, ey. Ja. Ich dachte, du machst irgendwas mit diesen drei Worten. Du hast ein richtiges Lied daraus, einen Song daraus gemacht.
Richtig, richtig.
Geil. Ja. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn du merkst, du möchtest mit Rico in Kontakt sein, du willst ihn buchen für eine Veranstaltung, ich weiß ja auch, dass viele Unternehmer den Podcast hören, du merkst, wow, das ist ein Typ, den bräuchte ich auch mal, um Signale zu senden an meine jüngere Belegschaft. Rico, wie kann man mit dir in Kontakt kommen? Wie kann man dich buchen?
Keine Ahnung, sucht mal irgendwo in Google nach Rico Montero eingeben, dann kommt ihr auf meine Homepage, findet Kontaktadressen. Könnt euch auch gerne Informationen noch zu Heartbeat Edutainment aneignen. Vielleicht verlinkst du ja alles in der Infobox, in den Shownotes. Ich freue mich über jeden Austausch, jeden Kontakt und wünsche euch das Beste vom Besten, vom Besten. Farid, einfach nur danke, dass ich hier sein durfte.
Ey, das war eine Stunde und die ist einfach rum.
Verflogen. Dankeschön.
Ja, ich sag vielen Dank für dein Zuhören und auch wie immer, guck, was nimmst du mit? Vielleicht nimmst du dir jetzt sofort einen Stift und schreibst dir so zwei, drei Sachen auf, wo du sagst, verdammt nochmal, ich will ein bisschen Rico in mein Leben holen. Entweder indem du auf eine Veranstaltung gehst, aber das ist gar nicht das Thema, ne? Wenn du Kohle hast, mach das, aber du kannst auch für dich selber arbeiten. Wir sind beide ohne Kohle gestartet und haben sehr viel Weiterbildung gemacht. Also guck mal, gibt es zwei, drei Punkte, die du dir jetzt aufschreibst und sagst, die nehme ich mir jetzt vor, umzusetzen in meinem Leben. Und dann hat sich der Podcast schon für uns beide sehr gelobt. Rico, es war das Fest, das ich mir erwartet habe. Und ich denke jetzt schon, boah, wir müssen bald wieder einen zweiten machen. Es, weil ich weiß, da gibt es noch ungefähr 813 Themen, die wir bearbeiten müssen.
Ja.
Vielen, vielen Dank.
Danke.
Es war mir ein Fest. Salut.
Peace out.